Und bevor Martin jetzt gleich nach oben kommt, um die Predigt zu halten, lese ich euch den Predigttext und der steht in Lukas 19, Vers 1 bis 10. Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Da sitzt er nun auf seinem Maulbeerbaum, der Herr Oberzollinspektor Zachäus. Eigentlich gehörte er ja zum Volk Gottes, aber aufgrund seines Berufs hatte er sich komplett an den Abgrund begeben. Denn er war mittlerweile einer der am meisten gehassten Bürger in Jericho. Ich meine, wer von euch schon mal international gereist ist, weiß, welches komische Gefühl man manchmal bei Zöllnern hat, oder? Vor allem dann, wenn man im Koffer irgendwas hat, wo man schon ahnt, eigentlich müsste ich in die andere Schlange, da wo steht Waren, die man angeben muss. Kennt jemand vielleicht so das Gefühl? Man hat was dabei und weiß nicht so richtig. Aber damals hatte das andere Gründe, denn zusammen mit seinen Angestellten trieb Zachäus im Auftrag des römischen Staates Steuern und Zölle ein. Es war so eine Art Berufskrankheit, dass er die festgesetzten Tarife hoffnungslos überzog. Und alles, was drüber ging, das wirtschaftete er in die eigene Tasche. Wegen dieser Tatsache und auch wegen der Zusammenarbeit mit den römischen Besatzern, das war Volksverrat, das ging gar nicht. Deswegen waren Zöllner für die allermeisten Zeitgenossen nichts als furchtbares Verbrecherpack. Mit zweifelhaften Methoden war Zachäus reich geworden. Und hätte man seine Nachbarn gefragt, wie sie ihren Kollegen da im Nachbarhaus einschätzen, und hätte man gefragt, ob der sich vielleicht irgendwann mal ändern könnte, hätten alle sofort gesagt: Nein, da sind Hopfen und Malz verloren, da geht gar nichts mehr, der ist weg vom Fenster. Und genau von diesem Mann lesen wir in Vers 3a: Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Im griechischen Text steht da ein Wort, das zum Ausdruck bringt, dass dieser Mann ein ganz, ganz tiefes Verlangen hatte. Er suchte, er wünschte sich das zutiefst, diesen Jesus, von dem schon manches so in der Luft lag, von dem viele redeten, endlich persönlich kennenzulernen. Das war aus meinem Verständnis weit, weit mehr als reine Neugier. Denn wenn es das gewesen wäre, dann hätte Zachäus wahrscheinlich nach den ersten Schwierigkeiten aufgegeben, wäre nach Hause gegangen und die Sache wäre vergessen. Aber nein, er will, er muss diesen Jesus unbedingt kennenlernen. Aber er hat ein riesengroßes Problem. Es geht nicht, weil er einfach nicht an Jesus rankommt. Er ist etwas zu kurz geraten und die anderen stehen ihm schlichtweg im Weg. Klammer auf. Ist schon eine interessante Geschichte, dass Menschen einem, der Jesus sehen will, im Weg stehen. Und ich glaube, dass es sein kann, dass wir Christen manchmal anderen im Weg stehen können, die Jesus kennenlernen wollen, und wie sie möglicherweise durch unser Verhalten, durch die Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben, nicht anziehen, sondern daran hindern, zu Jesus durchzukommen. Ich schätze mal, dass da unglaublich viel fromme Leute dabei waren, die in Jericho unterwegs waren, um möglichst nah an Jesus ranzukommen. Und sie bilden eine menschliche Mauer, dass Zachäus nicht durchkommt zu Jesus. Klammer zu. Weil er spürt, dass er unbedingt an Jesus ran muss, bleibt er dran. Wenn da doch bloß diese riesen Menschenmenge nicht wäre. Er schaut etwas frustriert in der Gegend rum und plötzlich kommt ihm eine Idee. Mensch, da hinten, so 200 Meter von hier, da fangen doch die Maulbeerbäume an. Ich könnte doch auf einen dieser Bäume klettern und dann hätte ich endlich die Chance, diesen Jesus zu sehen. Ach was, war wahrscheinlich sein zweiter Gedanke. Das ist ja absolut lächerlich. Wer bin ich denn dann? Die Leute lachen mich komplett aus. Dann werde ich ja zum Stadtgespräch. Auf der anderen Seite hat er sich wahrscheinlich gedacht, was kann ich denn noch verlieren? Unten drunter durch bin ich doch sowieso schon bei allen anderen. Es geht doch nicht, denken wir sehr oft. Aber was haben wir denn eigentlich zu verlieren? Und Zachäus denkt genau so, was habe ich denn eigentlich noch zu verlieren? Es ist sowieso schon alles weg. Und deswegen rennt er ein Stück voraus, klettert auf einen dieser Bäume und schaut sich um. An dieser Stelle lernen wir eine ganz, ganz wichtige geistliche Lektion und die lautet: Kümmere dich bitte nicht darum, was die anderen sagen, wenn du Antworten auf deine geistlichen Fragen haben willst. Es geht um dein Leben, nicht um ihrs. Bitte kümmere dich nicht um das Gerede deiner Freunde, deiner besten Bekannten. Es geht um dich und dein Leben, nicht um ihrs. Zachäus sitzt in seinem grünen Ausguck und wartet und wartet und wartet. Und in Vers 5 lesen wir dann, wie die Geschichte weitergeht. Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Als Jesus bei ihm stehen bleibt, bleibt ihm fast das Herz stehen. Ist das peinlich? Ich hab's doch geahnt. Genau das musste ja passieren. Alle stieren sie jetzt nach oben. Ich schätze mal, dass Zachäus nicht so gedacht hat. Das war ihm sowas von egal. Hauptsache, er hatte jetzt die Chance, mit Jesus Kontakt zu kriegen. Für ihn ist eine Sache komplett entscheidend, nämlich, dass Jesus nicht einfach so durch Jericho zieht und er die Chance vertan hat. Wahrscheinlich war Jesus von Hunderten, vielleicht sogar von Tausenden von Menschen umgeben, die alle seine Aufmerksamkeit wollten. Und was macht Jesus? Ihm sind in diesem Moment, als er an die Stelle kommt, wo Zachäus sitzt, alle anderen völlig unwichtig. Jesus schaut auf den Baum nach oben und sagt: Zachäus, jetzt bist du dran. Zachäus ist Jesus unendlich wichtig. Er weiß genau, wer dieser Typ hinter den Blättern ist, der sich da gut versteckt hat. Jesus kommt bei ihm vorbei und läuft nicht an seinen Lebensproblemen vorüber. Er kennt seinen Hintergrund, er weiß, dass Zachäus alles andere ist als das, was er vom Namen her bedeutet. Zachäus heißt nämlich übersetzt der Gerechte. Lächerlich, oder? Der Mann lebt komplett das Gegenteil von dem, was er eigentlich von seinem Namen her sein sollte. Jesus sieht die tiefe, tiefe Sehnsucht im Herzen dieses Mannes. Und genau das ist seine Art. Wir sind heute Morgen hier in der Christusgemeinde in einer ganz, ganz ähnlichen Situation. Auch wenn wir eine größere Menge sind, auch nicht unbedingt jetzt mehrere hundert oder gar tausend Leute, ist es genau so wie damals bei Zachäus, dass Jesus nicht einfach die große Gruppe sieht, sondern immer den Einzelnen. Jeder Einzelne von uns heute Morgen ist Jesus ganz, ganz wichtig. Und genauso wie damals hat Jesus dich und mich persönlich im Blick. Er kennt dich ganz genau. Jesus sieht, wer du wirklich bist. Mit deinen Ängsten und Problemen, mit deinen Hoffnungen und mit der Sehnsucht, die ganz tief in deinem Herzen verankert ist. Jesus sieht die deutschsprachigen Auswanderer in Thailand mit ihren Sehnsüchten und Hoffnungen. Und genauso sieht er eure Nachbarn hier in Diesbeck oder wo ihr auch gerade hier in Franken wohnt. Und dann nimmt Jesus sich Zeit, ganz viel Zeit für einen einzelnen Menschen. Nur aus einem Grund, damit er persönlich an Zachäus drankommt. Er spricht ihn mit seinem Namen an, mit diesem tollen Lebensprogramm. Jesus sagt zu ihm, mach schnell, Zachäus, verlier jetzt bitte, bitte keine Zeit, du bist jetzt dran. Du hast jetzt die optimale Gelegenheit, mit mir in Kontakt zu kommen. Und das ist die zweite wichtige Lektion aus dieser Geschichte, die wir lernen müssen. Jesus setzt den Zeitpunkt fest, um mit ihm in Kontakt zu kommen, nicht wir. Jesus legt diesen Punkt in unserem Leben fest, wo wir von ihm angesprochen werden und auf ihn reagieren sollten. Es war eine letzte Möglichkeit für Zachäus, denn Jesus marschierte nach dieser Begegnung in Jericho schnurstracks nach Jerusalem und dann beginnt die Passionsgeschichte. Er war zum allerletzten Mal in Jericho und bei dieser allerletzten Begegnung kommt es zum Treffen mit Zachäus. Jesus sagt, Zachäus, wir müssen Zeit miteinander verbringen und lädt sich zum Abendessen ein und macht Zachäus ziemlich deutlich, wenn sich bei dir und deiner jetzigen Situation etwas ändern soll, dann musst du bitte vom Baum runterkommen, Zachäus. Dann muss ich heute Abend mit zu dir in dein Haus kommen. Dann müssen wir reden. Wie reagiert Zachäus? Die Antwort steht in Vers 6. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. So schlicht und einfach. Da ist nicht beschrieben, welchen inneren Konflikt er vielleicht hatte. Und ich denke, Zachäus hatte zwei Möglichkeiten. Entweder konnte er vom Baum runtersteigen, zu Jesus runter und sich auf das einlassen, was Jesus gerade zu ihm gesagt hatte, oder er konnte oben bleiben, sein Gesicht hinter dem größtmöglichen Feigenblatt verstecken und sagen, ich tue einfach so, als wäre ich nicht da, als hätte ich das gerade alles nicht miterlebt. Aber er musste sich entscheiden. Eine dritte Möglichkeit gab es einfach nicht. Entweder oder. Entweder oben bleiben oder runterrutschen und mit Jesus Zeit verbringen. Wie ist deine Reaktion heute Morgen? Sitzt du vielleicht auch auf irgendeinem Baum und kommst lieber nicht runter? Darf ich mal fragen, wie heißt denn dein Baum? Vielleicht ist es der Baum deiner negativen Erfahrungen mit Christen, die du irgendwann schon mal gemacht hast. Vielleicht hast du Leute kennengelernt, wo du gesagt hast, wenn das Christsein sein soll, dann will ich damit nichts zu tun haben. Vielleicht ist es auch der Baum der Enttäuschung, wie Christen mit dir umgegangen sind, wie Christen dich mal richtig brutal enttäuscht haben. Und jetzt sitzt du oben in der sicheren Distanz und schaust dir alles an. Und Jesus kommt nicht an dich dran. Es könnte auch der Frust darüber sein, dass du schon einmal, zweimal, dreimal, vielleicht noch öfter versucht hast, mit Jesus zu leben. Aber es einfach nicht funktioniert hat bisher. Immer wieder derselbe Frust, die Erfahrung machen zu müssen, bei den anderen klappt es, aber bei mir nicht. Möglicherweise ist heute Morgen jemand da, dessen Baum intellektuelle Probleme heißt. Ich habe so viele Fragen, die für mich nicht logisch beantwortbar sind. Wo ich einfach glaube, dass der Glaube für mich nichts ist. Ich habe so viele offene Fragen und Zweifel und das passt doch nicht zu einem guten Christen, oder? Vielleicht ist es auch der Baum deines persönlichen Kleinglaubens. Wenn ich immer sehe, wie die anderen mit Jesus leben, was die für geniale Erfahrungen mit ihm machen, dann stehe ich eigentlich nur traurig daneben und frage mich, warum bei mir nicht? Das kann auch so ein Baum sein, auf dem wir drauf sitzen und der uns letztlich davon abhält, ganz nah an Jesus dran zu kommen. Zachäus entscheidet sich für die einzig richtige Reaktion. Er rutscht so schnell es geht vom Baum runter. Und dann steht im Text, dass eine riesengroße Freude in sein Leben Einzug hält. Und das ist oft so, dass ein Mensch tiefe innere Freude spürt, wenn er Christ wird. Denn die Entscheidung, Jesus in unser Leben reinzulassen, ist ein wirklich lebensverändernder Prozess. Ein Moment, ab dem alles anders wird. Und wie reagieren die Leute? In Vers 7 steht, da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Das ist ja unglaublich, das ist ein Skandal, das geht nicht. In einem unserer Hauskreise in Chiang Mai ist Tom regelmäßig dabei, wenn er in der Stadt ist. Er pendelt zwischen Deutschland und Chiang Mai hin und her. 3 Monate lebt er in Asien, 3 Monate in Europa und dann geht es wieder von vorne los. In Deutschland ist er verheiratet, hat erwachsene Kinder. Und wenn er in Thailand ist, dann lebt er mit einer Thai-Frau zusammen, mit der er durch eine buddhistische Zeremonie verbunden ist. Beide Ehefrauen wissen voneinander und haben sich auch schon besucht. Es ist ein Skandal. Der und Jesus, das geht doch nicht. Martin, du musst unbedingt mal Fraktur mit dem Mann reden. So denken manche in der Gemeinde. Und für mich ist Tom ein moderner Zachäus, bei dem viel kaputt ist, bei dem manches schiefgelaufen ist, aber ein Mann, der eine ganz, ganz große Sehnsucht hat, Jesus zu sehen. Und deswegen kommt er zum Hauskreis. Und ich glaube, dass Gott ihn ansprechen wird. Er hat das schon getan. Und dass dann Jesus auch anfängt, sein Leben zu bearbeiten und er auch anfängt, in seinem Leben aufzuräumen. Ich hoffe und bete dafür. Denn genau das ist doch die gute Nachricht an unserer Geschichte. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. An denen mit der blütenweißen Weste marschiert Jesus schnurstracks vorbei. Jesus macht sich nicht auf die Suche nach den Selbstgerechten, nach den Frommen, nach den Pietisten, die immer alles richtig machen, sondern, Entschuldigung, nach den Drecksäcken, mit denen keiner mehr was zu tun haben will. Mit denen, die ein zweifelhaftes Leben führen, mit denen, die eine gebrochene Biografie haben. Genau das sind die Menschen, die Jesus so am Herzen liegen. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann geschieht nicht nur eine innere Veränderung, sondern wenn Jesus in unser Leben einzieht, dann betrifft das immer auch unser Handeln und unseren Lebensstil. Und ich finde sehr, sehr spannend, was in Vers 8 steht. Als Jesus Zachäus anspricht und sagt, Zachäus, ich brauche heute dein Wohnzimmer, wir müssen miteinander Zeit haben. Was sagt Zachäus? Er trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Wer hat das gesagt? Zachäus? Jesus sagte nicht zu ihm, lieber Zachäus, bevor ich heute Abend zu dir komme, möchte ich zuerst, dass du den Armen was spendest, dass du das Geld an die zurückzahlst, die du betrogen hast. Jesus muss nicht über Ethik und Moral mit Zachäus reden. Das macht nämlich der Heilige Geist in seinem Leben. Er muss ihm nicht sagen, dass er sein Verhalten ändern muss, sondern er tut es einfach, weil Gott bei ihm an die Arbeit geht und sein Leben anfängt aufzuräumen. Wenn wir eine Beziehung mit Jesus beginnen, wird er unser Leben schrittweise verändern. Und ich möchte in meinem Dienst in Thailand so leben, dass ich erst das Evangelium verkündige und dann erst, wenn Menschen eine Beziehung zu Jesus haben, über Ethik und Moral rede mit ihnen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil Jesus uns das vorgemacht hat. Jesus hat die Leute nicht erst aufgefordert, ihren Lebensstil zu ändern, sondern er ist ihnen als Herr, Heiland und Erlöser begegnet. Und dann begann das Werk seines Geistes im Leben von unzähligen Menschen. Heute Morgen steht Jesus genau wie damals vor einzelnen Leuten. Vielleicht bist du es heute Morgen. Er schaut dich an und bittet, komm doch endlich runter von deinem Baum. Ich muss heute Morgen noch in dein Leben hinein. Denn er ist doch derjenige, der für unser Leben am Kreuz gestorben ist, damit wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben können, zu der wir geschaffen sind. Ich möchte schließen mit einer modernen Zachäus-Geschichte, die wir vor einiger Zeit bei uns in der TDG erlebt haben. Vor etwa anderthalb Jahren kam Nico zu uns in die Gemeinde. Er war ungefähr schon 8 Jahre in Thailand, hatte mehrere gescheiterte Ehen und Beziehungen hinter sich, sowohl in Deutschland als auch in Thailand. Er ist vor einigen Monaten 70 geworden und als ich ihn kennenlernte, lebte er mit einer Thai-Frau zusammen, die 35 Jahre jünger war als er. Er bezeichnete sie im Kreis von Freunden und Bekannten als seine Haushälterin, hat aber dann auch irgendwann unumwunden zugegeben, dass er sie auch noch zu anderen Diensten bezahlte und dass das eigentlich ihre Hauptaufgabe war. Es war unendlich viel kaputt in seinem Leben und er war wirklich auf der Suche. Er hat dann einen Glaubensgrundkurs bei uns mitgemacht und viele ganz intensive Fragen gestellt. Er hatte selber eine katholische Kindheit, an die er gerne zurückdachte, war aber dann in die Anthroposophie abgerutscht. Er hatte die Lehren von Rudolf Steiner so richtig in sich aufgenommen und lebte danach. Und dann kam er eines Tages nach einem Glaubensgrundkursabend und sagte, du Martin, ich will dir nur mal kurz sagen, zwischen mir und meiner Freundin läuft nichts mehr. Ich dachte, warum sagt er mir das jetzt? Und er sagte dann noch, weißt du, ich habe jetzt gemerkt, wo ich mich mit der Sache mit Gott beschäftige, passt das einfach nicht mehr, was ich da mit ihr lebe. Und ich dachte, ja, Jesus, so ist es. Ich habe mit ihm nie darüber geredet. Und du hast angefangen, durch deinen Geist in ihm zu wirken, obwohl er noch gar kein Christ war. Merkte auf einmal, das passt nicht, ich muss in meinem Leben was ändern. Er sagte dann auch an anderer Stelle mal, der Kontakt zur Gemeinde hat dazu geführt, dass ich weg bin von meinen Selbstmordgedanken. Ich wollte mir eigentlich das Leben nehmen. Und dann habe ich die Gemeinde kennengelernt und seitdem ist das für mich kein Gedanke mehr. Im letzten Jahr hatte er immer mehr gesundheitliche Probleme, auch einen Motorradunfall. Das passiert bei uns in Chiang Mai sehr, sehr schnell. Aber aus verschiedenen Gründen konnte er nicht nach Deutschland zurück. Er gehörte auch zu der Fraktion, die kein Kärtchen hatten. Das heißt, er musste alles aus der eigenen Tasche bezahlen und hatte natürlich auch nicht ausreichend Geld, um vernünftige Ärzte aufzusuchen. Es ging ihm von Monat zu Monat schlechter, sodass sich der Deutsche Hilfsverein und die Deutsche Botschaft einschalteten und dann mit uns Kontakt aufnahmen. 10 Tage vor seiner Rückkehr nach Deutschland, die wir miteinander organisiert haben, stellte sich plötzlich raus, dass von den mittlerweile 10 Jahren, die er in Thailand lebte, 8 Jahre illegal waren. Das heißt, er hatte gerade für 2 Jahre ein Visum und danach hat er sich einfach so durchs Leben gefuscht. Wenn er irgendwann von der Polizei aufgegriffen worden wäre, wäre er sofort stehenden Fußes ins Gefängnis gekommen. Und das will in Thailand keiner erleben. Thailändische Gefängnisse, das ist ein Kapitel für sich. Es kam dann raus, dass er aus Deutschland geflohen war, weil die Polizei und der Fiskus hinter ihm her waren und dass er aufgrund von Betrug 100.000 Euro Schulden in Deutschland hatte. Und dann gelang es dem Deutschen Hilfsverein, mit der Einwanderungsbehörde einen traumhaften Deal abzuschließen. Er wurde dazu verurteilt, die in Anführungszeichen wirklich lächerliche Summe von 500 Euro umgerechnet zu bezahlen und er war ein freier Mann. Gott hat eingegriffen, hat wirklich dieses Wunder getan. Normalerweise zahlt man die gleiche Summe schon für 3 Monate, die man zu lange im Land ist. Bei ihm waren es 8 Jahre. Der wäre normalerweise eigentlich gar nicht rausgekommen. Und solche Dinge passierten einige im Umfeld der Organisierung seiner Rückkehr nach Deutschland. Ich habe ihn dann wenige Tage vor seinem Rückflug besucht und Gott hat mir aufs Herz gelegt, ihn anzusprechen und ihm einfach Folgendes zu sagen. Ich kam zu ihm, sagte: Nico, ich habe den Eindruck, wäre es nicht einfach dran, dass du eine Lebensbeichte ablegst, damit du in Deutschland durchstarten kannst, ohne den ganzen Müll und Dreck deiner Vergangenheit. Aber du kennst mich jetzt lang genug, dass du weißt, dass ich das jetzt nicht gezwungenermaßen von dir möchte, sondern ich habe immer wieder gepredigt, dass man sich aus freien Stücken für den Glauben entscheiden muss und nicht aus Druck und Zwang oder auch nicht, weil man jetzt kurz vorm Abflug dem Pastor noch einen Gefallen tun will. Er hat sich's dann überlegt, am nächsten Tag klingelt das Telefon und er sagt: Martin, kannst du mich besuchen kommen, ich will das machen. Dann habe ich ihm gesagt: Nico, das finde ich großartig. Bitte nimm dir ein großes Blatt und schreib all die Sachen auf, die du vor Gott ins Reine bringen willst. Ich will das nicht in Bausch und Bogen machen. Wir wollen das wirklich Stück für Stück durchgehen. Dann habe ich ihn besucht und weniger als 24 Stunden vor dem Abflug von Chiang Mai nach Deutschland zurück hat der Mann sein Leben aufgeräumt. Er war zum Schluss so schwach, dass man ihn mit dem Rollstuhl ans Gate bringen musste. Jetzt lebt er seit einigen Monaten in Freiburg, übrigens in dem gleichen kleinen Ort vor Freiburg, wie die Löbleins wohnen. Und den Gottfried habe ich kontaktiert und er hat ihn gleich, als er vom Flughafen ankam, besucht. Und Gottfried erzählte mir vor wenigen Wochen folgende Geschichte. Denn die Geschichte von Nico ist noch nicht zu Ende. Er hat dort Anschluss in eine Gemeinde gefunden und Gottfried war mit ihm unterwegs beim Arzt und als die Arzthelferinnen mitbekamen, dass sie da so einen Exoten im Zimmer sitzen haben, haben sie ganz interessiert gefragt: Wie war es denn in Thailand? Und er antwortete: Ja, manchmal gut, manchmal auch nicht so gut, aber eins will ich Ihnen sagen, das Wichtigste, was mir passiert ist in Thailand, ist, dass ich Gott gefunden habe. In solchen Momenten, können Sie sich vielleicht vorstellen, wissen wir, warum wir die manchmal knüppelharte Arbeit in Chiang Mai gerne tun. Wenn wir merken, dass jemand, der ausgezogen ist, um das Paradies in Thailand zu finden und eigentlich nur Steine gefunden hat, dann endlich auf dem echten Weg zum echten Paradies ist. Das passiert bei uns auch nicht jede Woche, aber es sind so kleine Zeichen, wo Gott uns ermutigt. Und diese Geschichte von Nico habe ich auch deswegen erzählt, weil alle hier in dieser Gemeinde an der Bekehrungsgeschichte von Nico beteiligt sind. Durch eure Gebete und dadurch, dass ihr uns finanziell unterstützt und wir dort überhaupt die Arbeit als Pastoren-Ehepaar tun können. Wir verstehen uns nicht als die Exoten, die mit irgendeiner Missionsorganisation da rausgeschickt werden, sondern wir verstehen uns als den verlängerten Arm der Diesbecker Gemeinde. Wir sind in eurem Auftrag da. Und wir brauchen eure Unterstützung. Wir brauchen es, dass ihr uns den Rücken stärkt durch eure Gebete. Und wir danken euch ganz, ganz herzlich dafür. Denn wir haben auch oft Zeiten, die sehr, sehr anstrengend sind und wo wir so an den Rand kommen und denken, ah, Gemeinde könnte so wenig anstrengend sein, wenn es nicht so viele Leute darin geben würde. Leute, die alle sehr, sehr spezielle Nöte haben, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr an uns denkt und hinter uns steht. Amen.